Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Detlef Karg. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bundeskanzler Olaf Scholz. Auf sein Wort warten wieder einmal alle Beobachter des dauernden Streits in der Koalition. Heute Abend tagt der Koalitionsausschuss. Dazu gleich ein erster Bericht. Außerdem geht es in Berlin heute um die Frage, ob die deutsche Hauptstadt früher als geplant klimaneutral werden soll. Es gab einen Volksentscheid. Und wir blicken auf den Verkehrsstreik morgen in ganz Deutschland. Weitere Themen der Sendung sind die geplante Stationierung russischer Nuklearwaffen in Belarus, die deutsche Kriminalitätsstatistik sowie Aktuelles vom Sport. Immer wieder zeigt es sich bei unterschiedlichen Themen. Das Dreierbündnis aus SPD, Grünen und FDP, es scheint nicht recht zusammenzupassen. Vor allem die Liberalen haben dafür die Zeche bezahlt, wenn man auf die seit der Bundestagswahl verlorenen Landtagswahlen und die Umfragen blickt. Vielleicht wäre nicht regieren statt schlecht regieren doch noch einmal eine Option gewesen, mag sich so mancher Liberaler fragen. Das heterogene Bündnis heute Abend will interne Streitfragen klären. Aus Berlin, Dirk-Oliver Heckmann.
Wenn die Koalitionäre im Kanzleramt zusammenkommen, dann können sie ein Thema aus der langen Liste der Konfliktthemen streichen, den Streit um den Verbrennermotor. Kurz vor dem Treffen im Kanzleramt hatten Verkehrsminister Volker Wissing und EU-Vizekommissionspräsident Franz Timmermans eine Einigung zur Zukunft CO2-neutraler Kraftstoffe, den sogenannten E-Fuels, verkündet. Wissing zeigte sich hochzufrieden.
Jetzt hat sich die EU-Kommission mit uns nach langen Verhandlungen darauf verständigt, dass wir nach 2035 in Europa Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und synthetischen Kraftstoffen zulassen. Und das ist ein gutes Signal.
Bei einer Bürgerveranstaltung in seinem Wahlkreis in Potsdam begrüßte auch Bundeskanzler Olaf Scholz die Einigung, der allerdings auch in Frage stellte, welche praktische Relevanz sie haben könnte.
E-Fuels können eine Möglichkeit sein. Wie viele davon Gebrauch machen und ob das überhaupt relevant wird, das kann niemand sagen. Aber man wird auch nach 2035 ein Verbrennerfahrzeug herstellen können. Es muss nur sichergestellt sein, dass es nicht mit Benzin und Diesel betankt werden kann, sondern mit E-Fuels. Und die führen jedenfalls dazu, dass das Klima nicht zusätzlich belastet wird.
Ein Streitpunkt also weniger. Das stimmt Scholz auch insgesamt optimistisch. Man habe bereits viele weitreichende Entscheidungen getroffen.
Deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir jetzt einen kleinen Sprung nach vorne machen mit verschiedenen Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben. Aber immer mit dem inneren Verständnis, wir hören da nicht auf, sondern wir machen weiter. Wir wollen ja unser Land modernisieren.
Ein kleiner Sprung nach vorne also. Auch andere Kabinettsmitglieder waren mit Blick auf die gegenseitigen Vorwürfe der vergangenen Tage versucht, vor dem Koalitionstreffen Zuversicht zu verbreiten. Justizminister Marco Buschmann, FDP.
Ich merke in den Gesprächen mit meinen Kollegen, dass wir jetzt viele Knoten durchgeschlagen haben und deshalb bin ich ganz optimistisch.
Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Liste der Streitthemen immer noch lang ist. Da ist der Konflikt um einen schnelleren Autobahnausbau, den die FDP fordert, die Grünen aber strikt ablehnen. Da ist das von Wirtschaftsminister Habeck geplante Vorhaben, den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024 faktisch zu verbieten und dafür milliardenschwere Entlastungen zu zahlen. Und der Streit um die Frage, ob die Einführung der Kindergrundsicherung auch mit erheblichen finanziellen Ausweitungen der Leistungen verbunden sein soll. Finanzminister Christian Lindner hatte angesichts des Haushaltsstreits die Vorstellung der Eckpunkte für das kommende Jahr verschoben. Man darf gespannt sein, ob der Koalitionsausschuss zumindest in Teilbereichen Einigungen erzielen kann. Mit Blick auf den Heizungsstreit äußerte Kanzler Scholz, Zitat, nach all dem, wie ich das sehe, kriegt meine gesprächsfreudige Regierung das hin und hat darüber schon die Grundlage eines Konsenses gefunden. Die scharfen Töne vom Wochenbeginn, als Habeck der Koalition vorwarf, ihrem Auftrag nicht ausreichend nachzukommen, den Koalitionspartnern Vertrauensbruch vorwarf und die Liberalen wiederum SPD und Grünen eine ungezügelte Ausgabensucht nachsagten, sie wurden erkennbar zurückgefahren. Wir sind dafür gewählt worden, dass wir Probleme lösen. Das werden wir, sagte Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang der Bild am Sonntag. Es liege einiges auf dem Tisch. Jetzt gelte es, einen Knoten nach dem anderen zu durchschlagen. Dabei müsse sich jedes Ergebnis an der Realität der Klimakrise messen lassen. Oder in den Worten des anderen Co-Parteichefs Omid Nuripur.
Am Ende haben wir bisher immer geliefert und das werden wir auch diesmal. Die Leute wollen von uns Lösungen und nicht den offenen Streit.
Der Koalitionsausschuss wird zeigen, ob der offene Streit tatsächlich zu den Akten gelegt werden kann.
Soweit Dirk-Oliver Heckmann. Wir bleiben in Berlin. Dort gab es heute einen Volksentscheid über vorgezogene Klimaneutralität der Stadt. Sowohl die noch amtierende rot-grün-rote Regierung als auch die kommende Koalition aus CDU und SPD haben sich dagegen ausgesprochen, noch ehrgeizigere Klimaziele zu stecken, denn die Stadt hat viele andere Probleme in der Gegenwart zu lösen. Ich bin nun verbunden mit unserer Landeskorrespondentin in Berlin, Claudia van Laak. Frau van Laak, die Wahllokale haben gerade geschlossen. Lässt sich schon etwas über die Wahlbeteiligung aussagen?
Nein, wie viel die Hochwahlbeteiligung insgesamt war, das wissen wir noch nicht. Wir haben eine Zahl von 16 Uhr. Danach haben eben bis 16 Uhr 26,4% der Wahlberechtigten abgestimmt. Die Briefwähler sind da noch nicht dabei. Was sagt uns das jetzt? Es sagt uns, dass es knapp wird für die Klimaaktivisten, denn sie brauchen nicht nur eine Mehrheit der Stimmen, sondern mindestens 25% der Wahlberechtigten müssen mit Ja abstimmen. Sonst ist der Volksentscheid nicht gültig.
Lässt sich bereits in einem Rückschluss sagen, ob der Volksentscheid erfolgreich sein wird oder nicht, wenn man die Zahlen von 16 Uhr mal nimmt?
Nein, wie gesagt, es wird knapp, aber eine genaue Vorhersage gibt es da noch nicht. Mhm.
Nehmen wir einmal an, der Volksentscheid ist nicht erfolgreich. Was würde das dann für Berlin bedeuten?
Naja, dann bleibt es bei dem bisherigen Energiewende- und Klimaschutzgesetz und das sieht eben vor, dass Berlin bis 2045 klimaneutral werden soll. Aber auch dieses Zwischenziel ist schon sehr knapp gesteckt, also sehr herausfordernd, sehr sportlich. Da sagen Experten, da muss man auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen, um das Ziel, was jetzt im Gesetz steht, zu erreichen.
Und wenn der Volksentscheid scheitert, bleibt es bei der normalen vereinbarten Politik, nehme ich an.
Genau, und wenn er erfolgreich ist, dann ist er rechtsverbindlich und das ist eben anders als bei anderen Volksentscheiden zuvor. Das heißt, der vorgelegte Gesetzentwurf, der tritt dann sofort in Kraft, ohne Wenn und Aber, auch ohne Abstimmung im Parlament. Und das heißt eben, Berlin muss dann 15 Jahre schneller als geplant klimaneutral werden. Das Energiewendegesetz wird dann verschärft und ich vermute mal, das könnte dann das bundesweit schärfste Klimaschutzgesetz auf Landesebene sein. Wohlgemerkt für den Fall, dass der Volksentscheid heute erfolgreich ist.
Mhm. Zurzeit laufen ja die Koalitionsgespräche zwischen CDU und SPD und in Kürze wird das Land Berlin einen neuen Senat haben. Wie bewerten die beiden Parteien den Volksentscheid? Halten sie den Klimaschutz ebenfalls für eine wichtige Aufgabe wie die Initiatoren des Volksentscheids?
Ja, die beiden Parteien sind sich einig. Ein wichtiges Thema der Klimaschutz, aber nicht das Wichtigste. SPD und CDU sagen, die von den Klimaschützern vorgegebenen Ziele seien utopisch und auf keinen Fall erreichbar. Allerdings will der neue Senat mehr tun für den Klimaschutz. Und da ist ein Sondervermögen geplant von mindestens 5 Milliarden Euro. Die Einzelheiten dazu müssen noch besprochen werden. Die Koalitionsverhandlungen laufen ja noch. In ungefähr einer Woche will man da fertig sein.
Claudia van Laak war das aus Berlin über den dortigen Volksentscheid. Das Ergebnis werden wir am Abend erfahren. Morgen kommt er also, der Streiktag, der ganz Deutschland lahmlegen soll. Wie die Bilanz am Ende aussehen wird, wissen wir noch nicht. Klar wird nur sein, dass viele Unbeteiligte unter den Folgen des Streiks leiden werden. Darunter sicherlich auch etliche, die durchaus Verständnis für die Streikenden haben. Das Ausmaß ist für deutsche Verhältnisse jedenfalls recht ungewohnt. Erstmals etwa sieht sich die Bahn nicht mehr in der Lage, im Fernverkehr wenigstens einen Notfahrplan anzubieten. Und auch in München, der drittgrößten Stadt Deutschlands, findet schon heute ein Streik statt, der über die Stadtgrenzen hinaus reicht. Denn München besitzt nach Frankfurt den zweitgrößten Flughafen Deutschlands. Mehr von Johannes Frevel.
Am Flughafen München ist der bundesweite Verkehrswarnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG bereits angelaufen. Dort geht nichts mehr. Und weitere Flughäfen mit Ausnahme des Airports Berlin-Brandenburg werden spätestens gegen Mitternacht folgen. Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Airline- und Flughafenverbandes BDL, ordnet die Bedeutung der jüngsten Arbeitsniederlegung in den laufenden Tarifauseinandersetzungen ein.
Das, was wir hier jetzt erleben, geht ja weit über Warnstreiks hinaus. Diese andauernde Kette von Streiks an ständig neuen Stellen unserer Flughäfen trifft immer den gesamten Flugbetrieb.
Ab Mitternacht werden auch Schleusen an Bundeswasserstraßen geschlossen. Bei der Autobahngesellschaft wird gestreikt. Wenige Stunden vor Streikbeginn herrschte am Berliner Hauptbahnhof sowie bundesweit an anderen Bahnhöfen massiver Ansturm von Fahrgästen. Sie warteten auf die letzten Züge vor Streikbeginn, um etwa von der Wochenendheimfahrt diesmal deutlich früher als sonst zu ihrem Job aufzubrechen. Achim Staus, Sprecher der Deutschen Bahn, erwartet, dass spätestens ab Mitternacht auf der Schiene und bei Bahnbussen alles stillsteht.
Die Züge und Bahnhöfe sind voller als gewöhnlich. Viele Fahrgäste sind offensichtlich unserem Rat gefolgt und haben ihre Fahrt, wenn es geht, vorgezogen auf den frühen Sonntag, auf den Nachmittag. Denn es kann ja sein, dass es auch schon am Sonntagabend zu einzelnen Einschränkungen im Fahrplan kommt. Das liegt einfach daran, dass sich Schichten überlappen. Obwohl eigentlich erst ab Mitternacht gestreikt wird, kann es deswegen sein, dass einzelne Züge auch am heutigen Sonntag schon ausfallen.
Ab Mitternacht läuft dann wahrscheinlich gar nichts mehr auf der Schiene. Die Gewerkschaften haben bundesweit 350.000 Beschäftigte zum Streik aufgerufen. Die Deutsche Bahn stellt ihren Fernverkehr komplett ein. Das Gleiche gilt für S- und Regionalbahnen, auch von privaten Bahngesellschaften.
Zum Streik aufgerufen wurden ja Beschäftigte aller Berufsgruppen. Es nützt also nichts, ein ICE, nur weil man Bordpersonal und Lokführer hat, ein Stück weit zu fahren und dann nicht weiterfahren zu können, weil ein Stellwerk bestreikt wurde. Im Regional- und S-Bahnverkehr wird mit Streikbeginn am Montag früh auch kein Zug fahren. Wir versuchen aber im Laufe des Tages einzelne Zugverbindungen wieder aufzunehmen. Das hängt dann von der Dynamik des Streikes ab.
Die Folgen des Warnstreiks werden auch Unternehmen deutlich zu spüren bekommen. Der Güterzugverkehr ruht und wird erst wieder starten, wenn der Personenverkehr am Dienstag wieder rollt.
In Berlin hat sich unser Reporter Johannes Frevel wegen des Streiks morgen umgehört und wir blicken noch einmal ganz kurz zum Flughafen München. Dort läuft ja bereits heute der Streik und unsere Reporterin vor Ort war Alisa Schröter.
Leere Schalterhallen, kaum Personal und nur ein paar wenige verirrte Reisende. Anders als im Nahverkehr und bei der Bahn hat die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeitenden am Münchner Airport schon heute zum Streik aufgerufen. Und der hat es in sich. Verdi geht davon aus, dass sich alleine heute etwa 500 bis 600 Mitarbeitende am Streik beteiligen. Faktisch findet hier am Flughafen München also kein regulärer Passagier- oder Frachtbetrieb statt. Nur humanitäre Flüge sind im Notfall möglich. Vom heutigen Streik sind über 700 Flüge betroffen, die unter normalen Umständen vom Münchner Flughafen starten oder landen sollten. Ungefähr nochmal so viele Flüge werden voraussichtlich morgen ausfallen. Insgesamt könnten an den beiden Streiktagen etwa 200.000 Passagiere betroffen sein. Das schätzt der Flughafen München. Die Lufthansa teilte auf BR-Anfrage mit, sie habe ihre Fahrgäste informiert und biete Umbuchungen an. Doch so manch betroffene Passagier irrt trotzdem noch am Münchner Flughafen umher.
Alisa Schröter war das vom Flughafen München. Mit Ankündigungen kann Wladimir Putin den Westen immer wieder einschüchtern. So auch jetzt mit der geplanten Stationierung russischer Nuklearraketen in Belarus. Es muss freilich nur das Wort Atomrakete oder Kernwaffen fallen. Dann schrillen bei vielen die Alarmglocken, die den dritten und vermutlich letzten Weltkrieg bald heraufziehen sehen. Dass es aber der Ratio auch eines Wladimir Putin vermutlich widersprechen würde, sein Land in den Untergang zu führen, tritt dabei oft in den Hintergrund. Und so stellte das Auswärtige Amt in Berlin heute auch schnell klar, dass dies nur eine weitere nukleare Einschüchterung sei. Aus Moskau, Christina Nagel.
Bereits Anfang April werde man im Nachbarland mit der Ausbildung an den Waffensystemen beginnen, erklärte Russlands Präsident Putin im Staatsfernsehen. Und am 1. Juli wird der Bau von Speziallagern für taktische Atomwaffen auf dem Gebiet von Belarus beendet sein. Der Kreml-Chef schürt einmal mehr die Sorge in Europa vor einer atomaren Eskalation des Ukraine-Krieges. Ganz bewusst verknüpft er den Schritt mit der Entscheidung Großbritanniens, der Ukraine panzerbrechende Munition zur Verfügung zu stellen, die mit Uran abgereichert ist. Wohl wissend, dass derartige Waffen- und Munitionslieferungen auch im Westen hoch umstritten sind. Es ist der Versuch, den Widerstand gegen die westliche Militärhilfe für die Ukraine in den europäischen Ländern zu befeuern und zu verunsichern. Wir haben, ohne übertreiben zu wollen, Hunderttausende solcher Geschosse. Wir setzen sie nur bislang nicht ein. Es klingt nach noch nicht, nach wir könnten, wenn wir wollten. Es sind unterschwellige Drohungen, gepaart mit Ankündigungen über weitere Rüstungsprojekte. Von der Fertigung 1600 neuer Panzer über die Weiterentwicklung von Raketensystemen. Der Kreml setzt klar auf Abschreckung. Die Ankündigung der Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus muss deshalb nicht zwangsläufig eine neue Eskalation nach sich ziehen. Denn schon jetzt hätte Russland genügend Potenzial, um mit seinen Atomwaffen jedes Ziel zu erreichen, auch und vor allem in Europa. Kurzstreckenraketen vom Typ Iskander stehen in Kaliningrad und nicht nur dort, wie Präsident Putin erklärte. Wir haben Belarus unser bekanntes und sehr effektives Raketensystem Iskander übergeben, das als Träger dienen kann. Letztlich, betonte Putin, tue Russland nichts anderes als die Vereinigten Staaten. Auch Russland lagere nun Atombomben bei Verbündeten, so wie die USA in europäischen Ländern, zum Beispiel in Deutschland. Wichtig sei, dass die taktischen Waffen, die in Belarus stationiert würden, im russischen Besitz blieben. Wir verletzen damit nicht unsere Verpflichtungen über die Nichtverbreitung von Atomwaffen. Ein Verweis, der vor dem Hintergrund der unterschwelligen Drohungen merkwürdig anmutet, aber letztlich zu den unterschiedlichen Signalen passt, die aus Moskau zu hören sind. Die von Bekenntnissen reichen, dass niemals ein Atomkrieg entfesselt werden dürfe, bis hin zur offenen Warnung, dass Russland Nuklearwaffen einsetzen werde. Es ist ein Gesamtpaket, das die Verunsicherung weiter schüren soll.
Soweit der Bericht von Christina Nagel. Die polizeiliche Kriminalstatistik, sie findet regelmäßig am Anfang eines neuen Jahres Beachtung. So auch jetzt, nachdem es erste Vorabberichte aus der aktuellen Statistik gibt. Einen Zuwachs verzeichnet die Polizei bei Straftaten von Ausländern und bei Kindern und Jugendlichen. Letztere Tatsache lässt gerade vor dem Hintergrund des Mordes von Kindern an einem Kind in Freudenberg erneut aufhorchen. Georg Schwarte fasst zusammen.
5,62 Millionen Straftaten. So viele registrierte die polizeiliche Kriminalstatistik für das Vorjahr. Ein Anstieg um 11,5%. Aus den Zahlen, die Innenministerin Faeser am kommenden Donnerstag vorstellen will und die der Welt am Sonntag bereits vorliegen, geht hervor, dass etwa ein Drittel der 5,62 Millionen Straftaten auf Diebstahldelikte entfallen. Auch die Zahl der Tatverdächtigen stieg um über 10% auf knapp 2,1 Millionen. Von ihnen besitzen etwa 783.000 keine deutsche Staatsangehörigkeit, ein Plus von 22,6%. Besonders auffällig ist offenbar die um über ein Drittel gestiegene Zahl von tatverdächtigen Kindern. Einen neuen Schwerpunkt bilden laut Kriminalstatistik hier Fälle, in denen Schülerinnen und Schüler kinderpornografische Videos und Bilddateien in Chatgruppen verbreiten. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul fordert, dass sich die nächste Innenministerkonferenz mit dem Thema Kinder- und Jugendgewalt beschäftigt. Reul sprach in diesem Zusammenhang von mangelnder Sozialkompetenz und teils gewaltverherrlichenden Videos im Internet, die einen Anteil an dem Anstieg haben könnten.
Georg Schwarte war das. Kuba erlebt derzeit die schwerste Wirtschaftskrise seit 30 Jahren. Das Land ist mit einer galoppierenden Inflation und einer bisher beispiellosen Auswanderungswelle konfrontiert. Hintergrund sind die Folgen der Corona-Pandemie, die Verschärfung des US-Embargos und die wirtschaftlichen Schwächen des Landes, die durch die Energiekrise ebenfalls verschärft worden sind. Eine echte Wahl haben die Kubaner nicht, Anne Demmer berichtet.
Laut Verfassung ist in Kuba lediglich die Kommunistische Partei zugelassen. Für 470 Sitze in Kubas Nationalversammlung stehen 470 von staatlichen Kommissionen ausgewählte Kandidatinnen und Kandidaten zur Auswahl. Das Ergebnis wird voraussichtlich erst ein oder zwei Tage später veröffentlicht. Interessant dürfte die Höhe der Wahlbeteiligung sein. Die sozialistische Karibikinsel leidet unter einer massiven Wirtschaftskrise, den US-Sanktionen und den Folgen der Pandemie. Der Staat geht repressiv gegen Kritiker vor. Zuletzt massiv vor 1,5 Jahren. Bei sozialen Protesten wurden mehr als 1000 Demonstranten verhaftet. Gegen rund 480 Protestierende wurden teils drakonische Haftstrafen erlassen, bis zu 25 Jahren. In den vergangenen 18 Monaten haben rund 300.000 Menschen Kuba in Richtung USA verlassen.
Soweit Anne Demmer. Ein Haus bauen, dafür braucht es unterschiedlichste Konstruktionsmaterialien und Handwerker. Daran herrscht derzeit in Deutschland zwar Mangel, aber vermutlich nur vorübergehend und auf einem vergleichsweise hohen Niveau. In Staaten, in denen breite Massen in Armut leben, die dennoch auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind, stellen sich diese Probleme in einer ganz anderen Dimension. In Südafrika sind Wissenschaftler daher auf eine Technik verfallen, die schon in anderen Bereichen für erstaunliche Ergebnisse sorgt, den 3D-Druck. Aus Johannesburg, Heiko Wirz.
Es ist betonfarben, hat ein Dach aus Metall und man sieht deutlich die Struktur des Druckers an den Wänden. Irgendwie sieht es modern aus, stylisch. Das erste südafrikanische Haus aus dem 3D-Drucker mit 40 Quadratmetern Wohnfläche. Professor Jeffrey Mahatchi hat es zusammen mit Studierenden entworfen. Er leitet die Schule für Bauingenieurwesen an der Uni Johannesburg. Er sagt, es dauert nur 8 Stunden, bis das Haus steht, also ohne Bodenplatte und Dach. Der Drucker sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus R2-D2 aus Star Wars und einem Minibagger. Noch kostet das Häuschen aus dem Drucker ungefähr genauso viel wie ein herkömmliches. Professor Mahatchi rechnet aber damit, dass es in Zukunft um die 30% billiger sein wird, mindestens. Denn man dürfe nicht nur die reinen Baukosten betrachten, sondern auch die Kosten des gesamten Lebenszyklus eines Hauses.
Und wenn man dieses Haus aus dem Drucker mit einem herkömmlichen vergleicht, dann ist es vielleicht 60% oder noch mehr günstiger.
Gerade wird geprüft, ob das Haus allen staatlichen Anforderungen entspricht, beispielsweise in Sachen Brandschutz oder Standfestigkeit. Und es sieht gut aus, sagt der Professor stolz. Unterdessen wird weiter an neuen Materialien geforscht, die sozusagen den Stoff für den Drucker bilden. Unter anderem geht es um Lehm- und Abfallstoffe. So experimentieren die Forschenden auch mit Kuhfladen.
In Südafrika und ganz Afrika wird Kuhdung schon immer zum Hausbau verwendet. Und dieses Produkt ist in Sachen Wärmedämmung sehr gut. Wir werden versuchen, damit zu drucken.
Professor Mahatchi ist zuversichtlich, dass mit einem staatlich geförderten 3D-Haus auch arme Menschen die Chance haben werden, ein schönes und sicheres Zuhause zu haben.
Diese Technologie ist die neue Revolution. Damit wird sichergestellt, dass jeder in Südafrika ein Haus haben kann. Das ist die Lösung für die Zukunft.
Übrigens, auch mit Hanf werde experimentiert, sagt Professor Jeffrey Mahatchi. Da das Haus sozusagen feuerfest ist wie Beton, besteht keine Gefahr, dass das ganze Wohngebiet high wird, wenn mal ein Brand ausbrechen sollte oder dass jemand das Hanfhaus des Nachbarn wegraucht.
Heiko Wirz war das. Watergate, dieser Begriff ist vielen Menschen auch heute noch geläufig, selbst wenn der in den USA aufgedeckte Skandal nun über 50 Jahre zurückliegt und zum bisher einzigen Rücktritt eines US-Präsidenten führte, von Richard Nixon. Einer, der die Affäre mit publik machte, hat heute Geburtstag, der US-Journalist Bob Woodward. Claudia Sarre mit einem Porträt.
Ladies and gentlemen, Mr. Bob Woodward.
Bis heute tritt Bob Woodward gerne in Fernseh-Talkshows auf, vor allem wenn er eines seiner politischen Bücher promoten will. Da hatte er in den vergangenen Jahren gut zu tun. Zuletzt hat er gleich 3 Bücher geschrieben über Ex-Präsident Donald Trump. Fear, Rage und Peril, auf Deutsch erschienen unter den Titeln Furcht, Wut und Gefahr. Und immer ging es dabei auch um die amerikanische Demokratie, die in der Krise steckt.
One of the things that
Was Präsident Trump mir unter anderem erzählt hat, war, dass während seiner Präsidentschaft hinter den Türen immer Sprengstoff lauerte. Der wirkliche Sprengstoff ist Präsident Trump.
He is the dynamite.
So Woodward bei NBC. Wohl auch wegen seiner Reputation schaffte er es, Trump zu überzeugen, ihm rund 20 Interviews zu geben. Damals hätten sie engen Kontakt gehabt, erzählt er.
Das Arrangement war, dass er mich jederzeit anrufen konnte und dass ich ihn jederzeit anrufen durfte. Und immer wenn das Telefon klingelte, dachten wir, oh, das ist eine unserer Töchter, ein Freund, ein Roboteranruf oder ist es Donald Trump?
Die Audioaufnahmen der rund 8 Stunden dauernden Interviews gab Woodward im vergangenen Jahr als Hörbuch heraus, sehr zum Verdruss von Donald Trump, der ihn daraufhin auf $50 Millionen Schadenersatz verklagte. Woodward hat im Laufe seiner Karriere 21 Bücher geschrieben, 15 davon Bestseller. Berühmt geworden ist er in den 70ern als Lokalreporter der Washington Post, als er die Watergate-Affäre aufdeckte, die schließlich den damaligen Präsidenten Richard Nixon zu Fall brachte. Sein Buch All the President's Men wurde 1976 verfilmt mit Robert Redford in der Rolle von Bob Woodward und Dustin Hoffman als Carl Bernstein. Bis heute mischt sich der Watergate-Aufdecker in die aktuelle Politik ein.
Der Ukraine-Krieg ist das Wichtigste, das im Moment in der Welt passiert. Er wird noch in den Geschichtsbüchern der Enkelkinder unserer Enkelkinder behandelt werden.
Aber der investigative Vollblutjournalist hat auch Sinn für Humor. Rund einen Monat vor seinem 80. Geburtstag erzählte er vor laufender Kamera, dass er so viele Ärzte hat, dass er eine Liste anlegen muss, damit er nicht durcheinander kommt.
Ich habe einmal meinen Augenarzt angerufen, der meinen grauen Star operiert hat, und habe ihn was zu meiner Prostata gefragt.
Bob Woodward ist schon zu Lebzeiten das, was man eine Legende nennt.
Und damit kommen wir zum Sport in diesen Informationen am Abend. Und den hat meine Kollegin Astrid Ravul mitgebracht.
Und natürlich ist heute noch der Auftritt der DFB-Elf gestern Abend gegen Peru Thema. Zwei schöne Tore von Niklas Füllkrug und kein Gegentreffer, aber auch ein verschossener Elfmeter und eine eher dürftige zweite Halbzeit. Durchwachsen also mit leichter Tendenz nach oben, das ist der Eindruck, den auch Martin Roschitz nach dem Spiel der DFB-Elf gegen Peru hat.
Es war ein Neustart mit Licht und Schatten. 114 Tage nach dem bitteren WM-Aus zeigte sich das rund erneuerte Team von Bundestrainer Hansi Flick gerade in puncto Einsatz und Wille verbessert und war auch in der Defensive weitgehend stabil.
Vieles war in die richtige Richtung. Wir haben natürlich die eine oder andere Luft noch nach oben. Trotzdem muss man sagen, die Dynamik, die wir im Spiel hatten, gerade in der ersten Halbzeit, die war sehr gut. Wir haben zwei Tore gemacht, wunderschöne Tore. Und von daher kann man, glaube ich, im Großen und Ganzen zufrieden sein.
Zufrieden war Flick vor allem mit Matchwinner Niklas Füllkrug. 5 Tore in 5 Länderspielen. Füllkrug avanciert mit seiner Präsenz und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor immer mehr zum Hoffnungsträger und Führungsspieler.
Ja, ich versuche natürlich schon als jetzt mittlerweile etwas älterer Spieler so ein bisschen ein Feingefühl dafür zu haben, was die Mannschaft gerade braucht. Ob wir vielleicht ein bisschen lockerer, vielleicht auch ein bisschen mehr Spannung brauchen in manchen Momenten.
Kapitän Joshua Kimmich zog ein insgesamt positives Fazit, mit Ausnahme der schlechten Chancenverwertung.
Hinten zu null, vorne 2 gemacht, wir hätten vielleicht das ein oder andere mehr machen können. Es war nicht alles top, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung.
Wie sehr Kiel seinen überragenden Torhüter Niklas Landin wohl noch in der kommenden Saison vermissen wird, weil er eben den THW Kiel verlässt, das zeigte sich im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga gegen Tabellenführer Füchse Berlin. Mit 23 Paraden sorgte er mit für den 36:29 Sieg. Thomas Groß.
Großer Jubel herrschte bei den THW-Fans nach dem Erfolg im Spitzenspiel gegen Berlin. Der Matchwinner der Kieler war vor den über 10.000 Zuschauern Torwart Niklas Landin, der fast 45% aller Bälle, die auf sein Tor kamen, hielt. Dabei führten die Gastgeber zur Pause nur knapp mit 17:15. Bester Füchse-Torschütze war Linksaußen Milos Vujovic mit 6 Treffern. Bei den Kielern traf als bester Rückraumspieler Erik Johansson, der 8-mal erfolgreich war. Die Berliner bleiben nach der 29:36 Niederlage zwar weiter auf Platz 1, der THW Kiel aber ist in Lauerstellung, liegt nur einen Punkt dahinter und hat außerdem noch ein Nachholspiel zu absolvieren.
Und auch in der Eishockey-Playoff-Viertelfinalserie war ein Torhüter spielentscheidend, der junge Arno Tiefensee nämlich im Kasten der Mannheimer, die sich gegen Köln behaupteten. Burkhard Hupe.
Der Traum von der 9. Meisterschaft ist für die Kölner Haie erst einmal ausgeträumt. Für die Adler aus Mannheim lebt genau dieser Traum dagegen weiter. Die Haie verloren auch ihr 3. Heimspiel dieser Viertelfinalserie, trotz bester Gelegenheiten, vor allem im ersten Drittel. Mannheim genügten 8 starke Minuten im Mittelabschnitt, um aus einem 0:1 Rückstand eine 3:1 Führung zu machen. Köln konnte zwar noch einmal verkürzen, aber mit Glück, Geschick und einem sehr starken Torhüter Arno Tiefensee überstand Mannheim die restliche Spielzeit ohne weiteren Gegentreffer.
Mannheim spielt jetzt im Playoff-Halbfinale gegen Ingolstadt. Ebenfalls in der Runde der letzten 4 stehen die Münchner, die den 4. Erfolg in der Best-of-Seven-Serie gegen Bremerhaven gewannen. Und Martin Thiel fasst zusammen, was der nordische Skisport zum Saisonfinale zu bieten hatte.
Karl Geiger hatte Glück in der Windlotterie beim Skispringen. Er erwischte eine Böe und segelte 133 Meter weit. Nach Durchgang 1 wurde der Wettkampf dann beendet. Das bedeutete für Geiger Platz 3. Auch glücklich auf Platz 3 landete Langläuferin Katharina Hennig, die ein starkes 20-Kilometer-Rennen gelaufen war, immer in der Spitzengruppe dabei und mit genug Kraft im Endspurt. In der Saisonabrechnung ist Katharina Hennig Siebte im Gesamtweltcup und in der Weltspitze angekommen. Von dort hat sich der dreifache Olympiasieger in der nordischen Kombination Erik Frenzel verabschiedet. Mit Platz 40, aber voller Freude. Schon nach dem Sprung liefen Tränen und im Ziel seines letzten Rennens stand die Konkurrenz Spalier und seine Familie schloss ihn in die Arme. Der beste Deutsche in diesem letzten Saisonrennen war Johannes Rützek auf Platz 5. Julian Schmid wurde 13. und belegt damit im Gesamtweltcup Platz 3. Ihm gehört die Zukunft.
Und der französische Radprofi Christophe Laporte hat zum ersten Mal das traditionsreiche belgische Eintagesrennen Gent-Wevelgem gewonnen. Nach 261 durchgehend verregneten Kilometern sicherte sich der 30-Jährige vom Team Jumbo-Visma den Halbklassiker vor Teamkollege und Topfavorit Wout van Aert, ebenfalls aus Belgien. Der deutsche Straßenmeister Nils Poli zeigte sich in der Verfolgung engagiert, verpasste am Ende aber die Top 10. Und mehr gleich in Sport am Sonntag. Bleiben Sie dran, denn dann spreche ich gleich mit dem Rassismusforscher Lorenz Narko-Lane.
Soweit Astrid Ravohl. Und damit enden diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Im Studio war Detlef Karg.